Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen.
Wir haben heute zu Besuch Sheila Delis. Sie ist Gynäkologin und nennt sich selbst Missionarin der Menopause, wie ich gerade gelernt habe. Ich habe ihr Buch gelesen und ich habe wirklich viel gelernt, während ich das gelesen habe. Und ich bin wirklich sauer, muss ich sagen. Immerhin gehe ich selbst seit Jahrzehnten zu Frauenärzten und Ärztinnen. Wie kann das sein, dass Frauen immer noch so wenig wissen über ihren Körper, ihre Sexualorgane? Wo muss man anfangen, damit sich das ändert, Frau Delis?
Also generell ist es eine Sache, was erstmal in der Schule stattfinden muss. Wir lernen hier in Deutschland absolut nicht ausreichend über den weiblichen Körper. Es wird alles ganz, ganz wirklich hauchdünn nur angerissen. Sexualunterricht ist ein Trauerspiel, was ich jetzt gesehen habe bei meiner eigenen Tochter. Also ganz, ganz fürchterlich. Wir schaffen es ja gerade noch, mit unseren Töchtern ein bisschen so über die Periode und Pubertät und sowas zu reden, ne? Aber es ist ein riesenweiten Fleck oder blinder Fleck eigentlich, würde ich fast sagen, wenn man in die Wechseljahre reinkommt, ne? Das ist ja auch genauso eine hormonelle Umstellung auch. Und da herrscht Schweigen, ja? Da setzt sich keiner mit uns hin. Da erklärt uns keiner irgendwas. Da sagt keiner, was auf uns zukommt, ne? Das ist das, was mich antreibt, ne? Weil das muss sich dringend ändern.
Also Sie schreiben ja auch in Ihrem Buch, und ich fand das ganz sinnig irgendwie, ich habe da noch nie selber drüber nachgedacht, dass ja eigentlich das schon in der deutschen Sprache anfängt, sozusagen diese komische Benennung von weiblichen Sexualorganen, nämlich im Sinne von Schambereich, Schamhügel, Schamlippen, also es ist alles Scham.
Ja, das ist richtig. Also das, was die Sprache an Worten enthält, sagt etwas natürlich auch über die Kultur. Genauso wie die Worte, die fehlen auch. Das sagt auch viel aus über die Kultur. Genauso wie wir es nicht schaffen, die weiblichen Genitalorgane so zu benennen, wie sie sind. Ne? Also eine Vulva ist eine Vulva. Das heißt, alles, was außen ist, ist Vulva, und Vagina ist alles, was innen ist. Stattdessen sagen alle Vagina einfach für das Ganze, um das Ganze grob zu umfassen. Aber eigentlich ist es vollkommen falsch.
In Ihren Büchern machen Sie ja genau das jetzt eigentlich, was Sie gerade hier schon gemacht haben, dass Sie nämlich alles klar benennen. Sie beschreiben die Vorgänge. Also ich fand das wahnsinnig wohltuend, und Sie machen es öffentlich. Ich habe ein Interview mit Ihnen gesehen in Vorbereitung zu unserer Sendung hier. Und was ich total lustig finde, da saßen mehrheitlich Männer in der Runde. Also Robert Habeck, der Bundesvorsitzende der Grüne, Ferdinand Schirach, der Autor, und der Kabarettist Wolfgang Trepper. Und die waren alle wirklich merkwürdig verklemmt, während Sie da richtig aufgebraust sind. Und da saß auch Sarah Wiener, die Köchin. Auch die wirkte so etwas ausgebremst. Und ich habe mich wirklich gefragt, wieso fällt uns das so augenscheinlich schwer, über den weiblichen Körper öffentlich zu sprechen? Also wir haben es ja eben schon ein bisschen angerissen, aber was ist das Problem? Und gerade wenn es dann weitergeht in die Menopause?
Weil der weibliche Körper immer noch gleichgesetzt wird mit etwas, was mit Sex zu tun hat. Es ist unglaublich. Also ich habe das ja gemerkt bei meinem ersten Buch, als ich in eine Buchhandlung bei mir um die Ecke gegangen bin und gesagt habe, oh, ich habe ein Buch geschrieben, ich würde gerne Lesung halten, ne? Und dann hat die Buchhändlerin gefragt, ja, was ist das denn für ein Buch? Da habe ich gesagt, das heißt Unverschämt, alles über den fabelhaften weiblichen Körper. Und dann wurde sie sehr nervös und sagte, also ich weiß nicht, ob wir das hier machen können. Hier laufen auch kleine Kinder rum, also das geht so nicht. Das reduziert quasi den Körper der Frau auf etwas, was im Dienste der Sexualität sein soll. Und wenn wir diesen Gedanken nehmen und überlegen, okay, dann ist die Menopause, ist dann quasi, ist aus die Maus. Da haben wir sogar da ausgedient. Insofern, ich glaube, das sind so Glaubenssätze, die wir irgendwo ganz, ganz unterbewusst abgespeichert haben. Und wenn man diese Dinge klar anspricht, dann fängt jeder an, ein bisschen unruhig zu werden, ne?
Das sagen Sie auch in dem Buch. Ihr neues Buch heißt Woman on Fire. Und da sagen Sie, das Bild von der Menopause, das ist hoffnungslos veraltet, weil eben es damit zusammenhängt, die Frau ist nicht mehr fruchtbar und damit aus die Maus? Oder woher kommt das?
Das ist, ja, genau. Das ist so ein bisschen die Vorstellung aus der früheren Zeit. Also man muss sich vorstellen, also gerade, wir nehmen jetzt mal an, Deutschland in der Postkriegsära, da war man als Frau darauf angewiesen, einen Versorger zu bekommen, gut auszusehen, dem Mann alles recht zu machen, eine gute Hausfrau zu sein. Das zog sich eigentlich bis auf eine kurze Phase in den 60ern mit so ein bisschen Hippietum und so, trotzdem in die 80er Jahre gut hinein. Dass eine Frau quasi ab 40 irgendwie noch was zu bieten hat, obwohl die Kinder schon vielleicht aus dem Haus sind, das war etwas, was so ein bisschen in Scham verhüllt wurde. Und diese Generation, also quasi vor uns, die trug das noch mit sich rum. Deswegen ist die Generation von Frauen, die heute kommt, überhaupt nicht darauf vorbereitet. Keiner hat sich mit ihnen hingesetzt. Und dabei ist es ja so interessant, weil wir ja eine ganz neuartige Art von Frauen darstellen. Ja, wir sind viel jünger, als unsere Mütter waren. Wir sind sowohl biologisch als auch mit der Lebenserwartung auch deutlich jünger. Also wir können ja bei guter Lebensführung können wir bestimmt so 85, 90, 95 werden. Eine 20-Jährige heute kann sogar 100 werden. Also insofern ist es nicht mehr so, dass man mit Mitte 40 den Zenit seines Lebens schon überschritten hat, sondern wirklich echt noch die zweite Hälfte von seinem Leben vor sich hat.
Einer der zahlreichen Punkte, die ich auch in dem Buch gelernt habe, ich verstelle mich da und so da, als hätte ich vorher nichts gewusst, aber ich kam mir tatsächlich auch so vor, als ich das gelesen habe,
das sind Sie nicht
diese vielen Seiten, war die Veränderung in Sachen Wechseljahre, dass die bereits Ende 30 auftreten, auch wenn man noch regelmäßig seine Monatsblutung hat. Also was passiert eigentlich in den Wechseljahren? Wann fängt das an? Wie zieht sich das, wenn Sie das kurz beschreiben können?
Also es ist ja nicht so, dass man mega fruchtbar bleibt und dann von einer Woche auf den anderen auf einmal
nicht mehr ist.
Ja, genau. Sondern das Ganze ist wirklich so ein ganz, ganz langsam stattfindender Prozess. Und viele hormonelle Veränderungen beginnen bereits Ende 30, Anfang 40, weil unsere Eizellen ja ein Mindesthaltbarkeitsdatum haben. Also die sind dann, die Eizellen, die ungefähr um die 40 Jahre alt schon sind, weil die sind so alt wie wir, können nicht mehr so reifen und machen nicht mehr so optimalen Eisprung, wie man hat, wenn man 20 ist. So weit, so gut. Das heißt nicht, dass man nicht mehr schwanger werden kann. Nein, bedeutet einfach, dass der Zyklus nicht mehr so ganz rund läuft, weil das Ei nicht mehr so ganz taufrisch ist. Und wenn ein Zyklus nicht rund läuft, haben wir da schon die ersten hormonellen Schwankungen. Das merken viele Frauen dann schon mit Mitte, Ende 30, dass sie merken, der Schlaf wird schlechter, sie sind genervter, sie nehmen schneller zu. Das ist eine ganz zarte Veränderung, ganz, ganz zart. Und das sind so Vorboten der Wechseljahre. Wir nennen es ja auch die Prämenopause. Und dann gleitet das über in die Perimenopause. Und das umfasst die eigentliche Wechseljahre. Und die kann bis 10 Jahre sich hinziehen. Und deswegen, wenn viele Frauen zu mir in die Praxis kommen und sagen, ich habe seit 3 Monaten so Hitzewallungen, wie lange geht das dann? Und ich denen sagen muss, also bestimmt 6, 7 Jahre. Die sind ganz geschockt. Aber ich sage immer, es sind ja Wechseljahre und nicht Wechselmonate oder Wechselwochen. Ja? Das ist eine längere Geschichte.
Wenn Sie sagen, Frauen sind so überrascht. Jetzt könnte man ja sagen, die kommen zu Ihnen, sagen, ich habe Hitzewallungen. Dann fangen Sie an, mit denen zu besprechen, was man tun kann, was man nicht tun kann. Aber was ist mit den Frauen, die keinerlei Beschwerden haben? Gibt es die oder ist das eine Mehr?
Es gibt ja, die ganze Bandbreite ist dabei. Also es gibt Frauen, die haben ganz schlimme Beschwerden. Es gibt Frauen, die spüren gar nichts. Wenn eine Frau zu mir kommt und sagt, ich habe meine Periode nicht mehr seit 4, 5, 6 Monaten, aber ich habe nichts, stelle ich ihr immer ein paar gezielte Fragen, weil viele denken, ich habe nichts, bedeutet, ich habe keine Hitzewallung. Aber man anfängt zu fragen, ja, wie ist der Schlaf? Sagen viele, oh, ja, ich schlafe nicht mehr so gut, aber ich habe auch viel Stress. Na, aber gut, Stress haben ja alle, aber es ist einfach, man verarbeitet das dann schlechter. Oder wenn man fragt, wie sieht es aus mit der Stimmung? Und die sagen, ja, oder ich habe Gelenkschmerzen. All diese Dinge sind auch Wechseljahresbeschwerden, das wissen die noch nicht. Also mir geht es grundsätzlich mit meinem Buch nicht darum, Leute Angst zu machen, sondern einfach Leute zu informieren. Das ist ja wichtig. Zu wissen, was könnte ein Zeichen sein, wo muss ich aktiv werden, was soll ich tun?
Und das gelingt Ihnen hervorragend. Ich habe von einer Veränderung gelesen, von der ich überhaupt keine Ahnung hatte. Und ich habe dann eine kleine Umfrage in meinem Kolleginnen- und Freundinnenkreis gestartet. Und das hat gezeigt, wir alle hatten keine Ahnung. Und ich meine damit die vaginale Atrophie.
Ja.
Was
ja.
ist das?
Die vaginale Atrophie, ja, das ist eine Veränderung der Vaginalhaut, was fast 80% aller Frauen befällt, die keine Periode mehr haben. Das ist ein absolutes Desaster. Also es ist nicht ein Desaster, dass man es hat, wenn man es behandeln kann. Es ist ein Desaster, dass keiner was darüber weiß. Weil es macht immense Schwierigkeiten, auch langfristig. Das macht Schmerzen beim Geschlechtsverkehr. Es macht, dass es brennt, dass man häufig Infektionen hat, dass man häufig Harnwegsinfekte hat. Das ist im Prinzip eine Folge des Hormonmangels, weil durch den Mangel an Östrogen wird die Vaginalschleimhaut dünn. Sie wird nicht trocken, wie in der Werbung steht, immer, oh, Vaginaltrockenheit, als wäre das so eine Lappalie, das müssen wir uns einfach nur einschmieren und es ist weg. Nein, man muss es wirklich behandeln. Die Haut wird Taschentuchpapier dünn und es tut schweinemäßig weh. Viele Frauen können keine Jeans mehr anziehen, gar nichts.
Weil das so brennt. Da passt eine Geschichte zu, die ich in dem Zusammenhang dann nämlich auch erfahren habe, dass eine Freundin erzählt hat, sie war wegen Schmerzen beim Sex bei ihrer Frauenärztin. Mhm. Und dann hat die Frauenärztin eben bei der Untersuchung gesagt, ja, ich sehe da auch was. Da ist die natürlich als erst fast tot vom Stuhl gefallen, weil was sieht die Frauenärztin, von der sie nicht weiß, dass die Frauenärztin das sieht, das war das Erste. Dann sagte die so, ach naja, nach einer Kaiserschnittgeburt, da habe ich das auch schon öfters gesehen. Jetzt fühlte sich die Frau auch noch doppelt blöd nach dem Motto, schön doof, hast nicht natürlich geboren. Ach, und dann kam als letzter Rat, wurde dann noch gesagt, ja, also gegen die Schmerzen, dann nimm doch mal Olivenöl, dann wird das schon wieder.
Ja, das ist Katastrophe. Ja, das ist ja das Problem. Also die meisten Frauen wehen sich damit alleine. Ja, das ist ja das erste Ding. Wir beziehen ja alles immer auf uns und suchen bei uns den Schuld, den Fehler, denken, mit mir stinkt irgendwas nicht. Und wenn man sich oft traut, zum Frauenarzt zu gehen, dann wird man häufig dann so abgewatscht mit so einem, entweder, ja, sie werden halt alt oder nehmen sie halt das. Und das sind ja keine richtigen Lösungen. Das ist Blödsinn. Also, es gibt ja eine ganz einfache Lösung einfach. Ja, das ist, ich verstehe das auch manchmal nicht, was ich auch so höre, was in meiner Kollegenschaft, was bei weitem nicht alle machen. Also man hört noch von manchen, die einfach sich mit diesem Thema nicht so befassen wollen und es auch nicht ernst nehmen. Das ist ja das Ding. Und ich nehme das ja super ernst. Ich finde es ja unglaublich, dass es eine Erkrankung gibt, was uns alle fast befällt und keiner redet drüber. Und keiner hat Interesse daran, irgendwie Frauen aufzuklären. Ich sage immer, wenn es die Männer bekommen würden, wenn es so eine Penisatrophie gäbe, dass der Penis anfangen würde zu brennen, zu schrumpfen und nicht mehr nützlich sein für Geschlechtsverkehr. Ich glaube, die Männer wüssten davon.
Glaube ich auch, aber da frage ich mich natürlich, was läuft denn da falsch in der Ausbildung? Also wieso kann eine Frauenärztin, wie in dem von mir eben geschilderten Fall der Frau, sagen, ja, ich sehe da was und sie hat die Frau ja auch nicht zum ersten Mal bei sich auf dem Stuhl sitzen gehabt. Also woher kommt dieses Unvermögen anscheinend ja auch von den Fachleuten, einfach zu sagen, passen mal auf, haben Sie eigentlich Beschwerden, weil ich sehe, während ich Sie hier untersuche, genau die Veränderungen, die Sie da jetzt gerade beschreiben.
Also zum einen ist es so, dass in der Facharztausbildung, wir werden ja alle meistens in größeren Kliniken ausgebildet, geht es um Geburtshilfe, da geht es um Krebstherapien, da geht es um Operationen und so weiter. Und da ist sowas wie eine vaginale Atrophie Pillepalle. Wenn man in die Niederlassung reinkommt und man merkt, wie viele Frauen das haben, steht man kurz vor der Wahl. Entweder man klärt jede Frau darüber auf und jede Frau guckt dann mit großen Augen an und viele kapitulieren davor und sagen einfach, okay Gott, man ist halt alt, das ist halt so. Das ist natürlich eine Einstellung, was nicht geht, ja? Aber was die älteren Generationen von Gynäkologen bis jetzt einfach so
durchgewunken
haben. Ja, genau, durchgewunken. Genau, das ist das Richtige geworden. Ja,
so nach dem Motto, bist halt alt.
Ist halt so.
Ist halt so. Ist so. Sie sagen, das muss man ja nicht aushalten.
Ich sage nur, man muss es nicht aushalten, man soll es ja auch nicht aushalten, weil es wirklich krank macht. Also eine vaginale Atrophie ist ja nicht nur, dass die Vagina krank wird, sodass sie nicht mehr als Sexualorgan fungiert, sondern da ist dann irgendwann auch die Harnblase dran. Das wissen auch ganz viele Leute nicht, dass die Harnröhre und die Harnblase auch extrem auf weibliche Hormone angewiesen sind. Das bedeutet, bei länger bestehendem Hormonmangel fangen wir an, undicht zu werden beim Husten, Lachen und Niesen. Und wir kriegen dauernd Harnwegsinfekte und lauter solche Dinge. Und die Behandlung ist super easy. Es gibt einfach eine Hormoncreme, was man regelmäßig in die Vagina applizieren muss. Schlicht und ergreifend. Das ist alles. Und diese Hormoncreme ist super, super harmlos. Da passiert gar nichts. Ich sage, das muss so sein wie Zähneputzen, wie Zahnseide. Einfach jeden Abend oder jeden zweiten Abend ein bisschen Creme benutzen und dann gehen die Beschwerden weg und die bleiben weg.
Dauerhaft.
Ja. Man muss halt immer die Creme nehmen. Das fragen mich auch manche Patienten. Muss ich das immer nehmen? Ich sage, ja. Man muss dann immer wieder dranbleiben, aber dann bleibt alles gesund.
Und Inkontinenz, weil Sie das jetzt gerade eben auch schon mit ins Spiel gebracht haben. Ich habe mal meinen Freundinnen erzählt, dass ich mit meiner Tochter einen Hüpfseilwettbewerb gestartet habe. Und dann haben die mich angeguckt wie ein Auto und haben gesagt, wie machst du dir da nicht in die Hose? Und dann habe ich gesagt, nein, das ist auch hormonbedingt?
Ja, das ist auch, also es ist in den allermeisten Fällen ist es hormonbedingt. Manche Frauen, die sehr schwere und sehr lange Geburten bekommen haben, da ist es schon seit den Geburten so, aber wenn man das noch nie hatte und dann mit Einsatz der Wechseljahre, dass man da sozusagen undicht wird, auch auf dem Trampolin, das ist alles hormonell bedingt.
Jetzt haben wir ja über diese Beschwerden geredet, also wenn ich höre, es ist alles hormonell bedingt, dann frage ich mich ja, also Hormone nehmen?
Unbedingt. Und da müssen wir uns einfach mal lösen und befreien von diesen Vorstellungen von vor 10, 15 Jahren, dass Hormone Krebs machen oder dass Hormone schlimm sind. Hormone sind ganz, ganz wichtige Lebens- und Botenstoffe. Jetzt hat man uns vor 10, 15 Jahren Hormontabletten verkauft und hat sie Hormone genannt. Und die waren gar keine Hormone. Das waren Kunstgemische aus Hormonen von Pferdeurin, ne? Und so hochkünstliche Gemische, die man so in der Natur nie finden würde. Also wirklich extremst verändert. Das, was man heute verwendet, nennt man bioidentische Hormone. Und bioidentisch bedeutet, also ich habe eine Substanz, das ist von der Molekularstruktur her exakt das, was der Eierstock produziert hat früher. Das heißt, es kommt an in den Körper und der Körper kann überhaupt nicht unterscheiden, wo es herkommt. Er weiß nicht, kommt es aus der Apotheke oder aus dem Eierstock. Das ist eine Plug-and-Play-Situation. Er nimmt diesen Hormon, zack, tut es da, wo es hingehört, man fühlt sich besser. Das ist sehr, sehr cool. Und es hat auch keine großen Risiken oder sonst irgendwas, wie man früher befürchtet hat. Thrombose und Schlaganfall und Herzinfarkt und all diese Dinge, weil es einfach die natürlichen Hormone sind. So als hätte man weiter einen Eierstock, was weiter vor sich hin summt und brummt und funktioniert.
Aber nochmal zurückzugehen auf diese, weil tatsächlich bin ich auch ein Kind dieser 90er-Jahre-Studien, wo dann der große Aufschrei kam, alles ist schlimm und die Frauen haben schreckliche Nebenwirkungen. Da wurden ja auch stellenweise Studien abgebrochen, weil man gemerkt hat, die Frauen haben erhöhtes Brustkrebsrisiko und Herzinfarktrisiko und.
Richtig.
Das ist vorbei?
Das ist tatsächlich vorbei. Also erstmal sind diese Studien von früher, das waren Hormontabletten, die man ausprobiert hat an Frauen um die 62. Weil das war damals die Überlegung, okay, es scheint Arteriosklerose vorzubeugen. Das war der ganze Gedanke für diese Studie. Also versuchen wir, diese Therapie zu versuchen bei älteren Frauen. Wir machen da einfach mal einen Versuch und gucken mal, was passiert. Und bei den älteren Frauen hat man festgestellt, bei den Gemischen mit den zwei Hormonen, dass da ein erhöhtes Schlaganfallrisiko und ein leicht erhöhtes Brustkrebsrisiko. Ich muss es nochmal betonen, leicht erhöht. Also der Faktor war um den Faktor 0,3 erhöht. Das ist erhöht, ja, aber es ist nicht das, was der Statistiker sagt, signifikant erhöht. Aber es war erhöht genug zu sagen, machen wir nicht, brechen wir ab. Also es war damals, war es in einer bestimmten Gruppe von Tabletten, die hier in Deutschland nicht mehr verordnet werden sollen.
Die gibt es aber noch?
Die gibt es noch. Die gibt es noch. Es gibt noch Omas, die noch drauf eingestellt sind seit 30 Jahren. Und Gott, dann sollen die das auch weiternehmen. Ne? Also da mische ich mich gar nicht ein, wenn Patienten so zu mir kommen. Aber ansonsten ist es so, dass an diese Dinge einfach heute nicht mehr verordnet. Ne? Das ist einfach nicht mehr modern, es ist nicht mehr zeitgemäß. Man muss es auch nicht mehr. Auch diese Nebenwirkungsgeschichten, die dabei waren, das kommt daher, weil es einfach nicht das Hormon war, was wir brauchen. Wir brauchen ein Hormon, was auf den Rezeptor passt. Im Prinzip ein Schlüssel, was ein Schloss passt und nicht irgendein Mutant davon. Ja?
Und wie gut sind jetzt diese naturidentischen Hormone untersucht?
Es gibt eine sehr, sehr, sehr große Studie aus Frankreich, wo man gesehen hat, also das war eine Zeitbeobachtungsstudie, dass über die letzten 30 Jahre dass Frauen in Frankreich, die nichts genommen haben, mehr Brustkrebs hatten und insgesamt kränker sind oder geworden sind, als die Frauen, die unter bioidentischen Hormonen gut eingestellt waren. Das ist eine sechsstellige, ich glaube, das ist um die 200.000 Frauen, die man da untersucht hat über 30 Jahre, einfach eine Zeitbeobachtungsstudie. Und es ergibt auch Sinn, weil wenn man bioidentische Hormone gut nimmt und gut eingestellt ist, man schläft besser, man hat mehr Energie für Sport, man bewegt sich mehr, man ernährt sich ganz anders, man ist nicht mehr gefrustet, man sitzt nicht abends auf der Couch rum, es tut einem nicht mehr alles weh. Alles unterm Strich, es geht einem einfach besser. Man lebt gesünder, man ist glücklicher.
Klingt ja nach wirklichen Wundermitteln. Da werden ja kritische Hörerinnen und Hörer sagen, klar sagt sie das, also sie jetzt, ja. Frau Delis. Sie ist ja eine Frauenärztin, die will doch damit nur Geld machen. Was antworten Sie solchen Leuten?
Das ist ja lustig. Also es ist ja so, es hat ja jeder die Wahl. Ne? Also wenn ich ja jetzt hier die Möglichkeit habe, das irgendwie aufzuklären. Also wir Ärzte, wir profitieren nicht davon, was wir verordnen. Ja, also das geht total an uns vorbei. Mir geht es darum, einfach den Frauen zu helfen. Wer sagt, ich halte mich an meine alten Sachen und ich habe da Angst davor, ist es jedem selbst überlassen, wissen Sie. Aber mir geht es darum, den Frauen ihre Optionen aufzuzeigen. Und zu zeigen, du musst nicht dich dem fügen. Ne? Es gibt einen anderen Weg, wenn du den gehen willst.
Ja. Genau, ich habe nämlich bei meiner Recherche hier für das Interview habe ich dann auch zahlreiche Berichte gelesen, die besagen, dass die meisten Frauen in den Wechseljahren, die brauchen keine Hormone. Sie sollen nur lernen, endlich sich um sich selbst zu kümmern, in sich hineinzuspüren und dann würde der Wechsel angenehmer werden. Jetzt haben wir aber gerade ja vorhin über zwei Symptome geredet, die jetzt sich nicht so angenehm anhören. Da kann ich mir nicht vorstellen, wenn ich tief in mich hineinhöre, dass das dann angenehmer wird, wenn ich eine Atrophie habe.
Nein, um Himmels Willen. Und auch die ganzen anderen Dinge. Also fragen Sie jeden Kardiologen, die wissen, die Frauen, die auf bioidentische Hormone eingestellt sind, die sind einfach weniger gefährdet für Arteriosklerose und Herzinfarkt und Schlaganfall. Es ist einfach so. Die sind deutlich weniger gefährdet für Osteoporose. Die ganzen Altersheime, unfallchirurgischen Abteilungen, die sind voll mit älteren Frauen, die sich jeden Winter aufs Ei legen und ihre Hüfte brechen. Ja? Das tun sie nur, weil ihre Knochen so dünn sind, weil sie 20, 30 Jahre lang hormontechnisch auf dem Trockenen saßen und weil sie keiner versorgt hat. Das ist etwas, das finde ich ein Desaster. Das ist ein absolutes Desaster. Also wenn Frauen wirklich wüssten, dass wenn man sie gut einstellt, dass sie so viele gesundheitliche Probleme nicht haben später, dann, ich glaube, da wird man das doch ganz schön überdenken und nicht einfach allen Frauen sagen, hör in dich hinein und atme, wenn du schwitzt und keine Ahnung was. Es geht nämlich bei diesen Überlegungen niemals nur um die Bekämpfung der Symptome. Niemals. Hitzewallungen sind doof, das wissen wir. Nicht schlafen ist doof. Aber wenn die Knochen dünn werden, wenn unsere Arterien verkalken, wenn wir einen Schlaganfall kriegen können, wenn unsere Vagina nicht mehr funktioniert, wenn wir inkontinent werden, all diese Dinge sind Kacke, die wollen wir nicht. Ja, wir wollen doch im Alter Spaß haben. Wir wollen nicht im Alter krank sein. Und ich glaube, da sind wir uns einig. Ja? Ich glaube, das wollen alle Menschen gesund sein später.
Was ist denn aber mit den Frauen, die gesundheitsbedingt keine Hormone nehmen dürfen? Gilt das für die auch, diese bioidentischen Hormone, dass es sozusagen Ausschlusskriterien gibt, wo Frauen einfach eben aufgrund irgendwelcher Vorerkrankungen diese bioidentischen Hormone auch nicht nehmen dürfen?
Also es kann wirklich fast jeder, auch Frauen, die Brustkrebs hatten, die Hormoncreme für die Vagina nehmen. Das weiß man. Das passiert gar nichts Schlimmes. Ne? Das ist, also wenn man es weglässt, ist es noch viel schlimmer. Eine Frau, die einen hormonsensitiven Brustkrebs hatte, raten wir davon ab. Weil wenn sie wieder Brustkrebszellen irgendwo hat, Tumorzellen hat, dann werden sie zum Wachstum angeregt, wenn man da noch Hormone drauf gibt. Das ist eine blöde Situation, muss man ganz ehrlich so sagen. Aber das muss, denke ich, dann jeder einfach für sich abwägen.
Wie lange kann man denn diese naturidentischen Hormone nehmen? Und was passiert dann, wenn die Frauen mit den Mitteln irgendwann aufhören? Sie haben ja jetzt so, also wenn ich das richtig verstanden habe, kann man das anfangen und dann beliebig lange fortführen?
Richtig, man kann es so lange fortführen, bis gesundheitlich etwas anderes dagegen spricht. Und das ist jetzt nicht nur meine Meinung, sondern es ist wirklich der allgemeine Konsensus jetzt der Deutschen Menopausengesellschaft, der British Menopause Society, der American Menopause Society, also wirklich die ganz großen Organisationen sind wirklich alle der Meinung, fang früh genug an. Also nicht irgendwie, wenn man schon 10 Jahre die Wechseljahre schon durch hat, sondern da am besten, wenn die Symptome anfangen zu beginnen. Und du kannst es fortführen, solange du willst, solange du gesund bist und gesundheitlich nichts anderes dagegen spricht.
Tatsächlich habe ich eine gute Freundin, die, würde ich jetzt so sagen, voll krass durch den Wind ist. Die ist vergesslich, die hat Wortfindungsstörungen, die schläft schlecht, die heult schnell, hat große Ängste, macht aber nichts, weil sie eben so gebremst ist, auch unter anderem von der Angst vor Hormonen. Was können denn solche Frauen machen? Also wenn die jetzt nicht so eine Ärztin finden wie sie, die sie sozusagen an der Hand nimmt, beherzt und sagt, was können sie denen denn empfehlen? Oder gibt es tatsächlich auch doch noch alternative Mittel aus der Öko-Ecke?
Ich weiß, ich mache mich damit unbeliebt, aber aus der Öko-Ecke wird auch bei solchen Extremen, da wird nichts dauerhaft bringen. Vielleicht ein bisschen Linderung, aber wenn das so krass ist, dass jemand wirklich durch den Wind ist, nicht schlafen kann, dann kann mit Yoga und so weiter versuchen, sich mal so ein bisschen das Leben mal ein bisschen angenehmer zu gestalten. Ansonsten kann ich solche Frauen wirklich nur ans Herz legen, sich eine Arzt oder eine Ärztin zu suchen, die ihnen das alles ganz, ganz fein erklärt und sagt, da passiert nichts und so wie du jetzt lebst, ist das nicht gut und das wird nicht besser werden. Das sind alles Zeichen, dass die ganzen Organe einfach diese Hormonersatz brauchen. Und es ist ein sicherer Hormonersatz. Und ohne Hormonersatz zu leben, ist deutlich gesundheitsgefährdeter auf lange Sicht gesehen, auf alle Fälle. Und das ist ein bisschen das, was ich Frauen beibringen will, ja, dass es diese Optionen gibt und dass man bitte nicht leiden soll.
Es ist aber nicht so, also ich frage jetzt nochmal nach, nicht weil ich das selber denke, sondern weil es wirklich einfach so eine Diskussion ja darstellt, dass viele sagen, ja, das ist doch jetzt wieder typisch, jetzt müssen also auch die Frauen über 45 plus, die müssen jetzt wieder super attraktiv sein. Also wird damit Alter wieder verleugnet, wenn wir sagen, pepp dich doch mit Hormonen, mach dich doch wieder fit? Oder ist es eigentlich eine frauliche Emanzipation, dass sie sagt, ich nehme mich so ernst, dass ich das mache?
Ich sehe das eher so, dass wir das Alter nicht beurteilen dürfen nach dem Aussehen, sondern nach der Energie. Und wenn es mir schlecht geht, habe ich einen schlechten Energielevel. Ja? Und wir kennen ja alle Menschen, denen es schlecht geht, die sehen auch nicht gut aus. Es soll ja jeder machen, wie er will. Es sollen nur genügend Optionen sein.
Und Frauen sollen die Alternativen kennen, dass sie wirklich sich dadurch gut durchhangeln können durch diese Zeit.
Richtig.
Als allerletzte Frage, Sie haben in Ihrem Buch 4 Säulen, nennen Sie, die wichtig sind. Was sind das für 4 Säulen?
Also, wir müssen gucken, dass wir uns gut ernähren. Das ist super wichtig. Und ich mache mich damit immer wieder unbeliebt, weil ich sage, dass man muss halt wirklich gucken, was man isst, dass man gesunde Sachen isst, dass man nicht zu viel Alkohol zu sich nimmt. Das sind solche Dinge, da zahlen wir einfach zwei- und dreifach. Da fühlen wir uns einfach schlecht mit. Ne? Sport ist total wichtig. Ruhe ist wichtig. Und ich sage immer, Stille ist wichtig, um sich hineinzugehen. Ne? Habe ich eine ausgelassen? Ich glaube, ich habe eine ausgelassen.
Ich glaube, Schlaf.
Schlaf, oh ja Gott. Schlaf ist wunderbar. Ja, Schlaf ist tatsächlich so ein Thema. Wenn wir nicht ausreichend schlafen und wir müssen wirklich ab einem gewissen Alter, müssen wir gucken, dass wir 7-8 Stunden in der Nacht schlafen. Es ist immens wichtig. Es ist für alles wichtig. Handy weg, alles raus aus dem Schlafzimmer und schlafen.
Und Sex, wird das eigentlich auch besprochen mit Frauen? Kommen Frauen in den Wechseljahren und sagen, mein Sex läuft nicht mehr so gut? Ist das auch ein Thema, das Sie mit Ihren Patientinnen besprechen?
Ja, absolut. Ja, ja, es ist ein Riesenthema. Also man hat natürlich Frauen, die durch hormonelle Umstellungen dann plötzlich so ein Libido haben, dass sie da sehr ungehemmt sind. Aber ich habe auch natürlich sehr viele Frauen, die durch die hormonellen Umstellungen dann auch so gar keine Lust mehr haben. Ganz oft ist das ein Testosteronmangel. Testosteron ist für uns Frauen ja genauso wichtig wie für Männer, nur nicht in diesen Mengen, wie ein Mann sie hat. Ne? Aber Testosteron ist ein Hormon auch, was sehr unter Stress leidet. Das heißt, wenn wir hohe Stresslevel haben, haben wir hohe Cortisonlevel. Und wenn wir sehr hohe Cortisonlevel haben, wird weniger benutzt, um Testosteron zu produzieren und unser Libido geht in den Keller. Und da ist es wichtig, natürlich am Stressfaktor ein bisschen zu drehen, aber wir kennen das ja, man kann nicht einfach seinen Lebensstress von einem Tag auf den anderen abstellen, das geht ja meistens nicht, sondern oft kann man auch mit einem Testosteron-Gel, was man auf die Haut appliziert, kann man häufig auch die Libido auch wieder in Schwung bringen. Es ist natürlich ein Bestandteil der Therapie, aber ich finde es wichtig zu erwähnen, dass es diese Möglichkeit gibt.
Ohne dass man einen Bartwuchs bekommt.
Ja, 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 ja.
Vielen Dank, Sheila Delis. Sie fordert, dass Frauen ihre Frauenärztinnen und Ärztinnen zu ihrem Brandbeschleuniger machen. Wir haben hier gerade gelernt, wie das geht. Also insofern vielen Dank dafür.
Sehr gerne.
Das Buch von Sheila Delis heißt Woman on Fire, alles über die fabelhaften Wechseljahre. Erschienen ist es bei Rowohlt Polaris.